herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein. Der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei. Und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Am Mittwoch, den 16. Juli, findet wieder das Webinar für 0 Euro zum Thema Für Erziehung ohne Strafen einstehen statt. Du kannst dir jetzt einen der begrenzten Plätze sichern und im Webinar lernen, wie du dich und vor allem auch dein Kind schützen kannst, wenn andere Menschen übergriffig sind oder die bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung verurteilen. Ich freue mich riesig auf dich. Du wirst viele Strategien und Formulierungshilfen an die Hand bekommen. Trag dich einfach über den Link in den Shownotes ein. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema gewaltfreie Geburt. Ein kräftiger Titel, ja, nur wir haben gerade ganz bewusst gesagt, ja, es geht uns wirklich darum, dass Frauen bei der Geburt keine Gewalt erleben. Und ich freue mich riesig, denn ich habe heute eine Ärztin, eine Expertin, die ganz, ganz viel in der Praxis miterlebt hat und die heute ja sich auf dieses Thema spezialisiert hat und Frauen unterstützen möchte, damit sie eine wundervolle Geburt erleben dürfen. Melanie, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist.
Herzlichen Dank, liebe Martina, dass ich heute hier im Podcast bei dir sprechen darf. Genau, ich finde es schön, dass wir uns auch auf diesen Titel geeinigt haben. Selbstbestimmte Geburt ist so ein Schlagwort, das ist, glaube ich, mittlerweile vielen Frauen, schwangeren Eltern ein Begriff. Aber mir ist ganz wichtig, noch mehr den Fokus auf diese gewaltfreie Geburt zu legen, weil ich leider in der Praxis im Kreissaal viele Geburten miterlebt habe, wo wirklich Gewalt ja an der Tagesordnung war. Also da gibt es ganz verschiedene Definitionen und Formen davon, können wir vielleicht auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber es fängt zum Beispiel schon bei verbaler Gewalt an. Wenn der Mama, die gerade Schmerzen unter der Geburt hat, gesagt wird, Wein bringt dir jetzt auch nichts. Also das ist ganz signifikant Gewalt und das geht so in Mark und Bein über, wenn man so einen Satz in so einem verletzlichen Moment zu hören bekommt, dass ich da sehr sensibel für wurde, sowohl in meiner Arbeit im Kreißsaal, aber besonders auch nach der Zeit, als ich selber Mutter wurde. Auch meine eigene Geburtserfahrung mit meinem Sohn hatte bestimmte Aspekte mit dabei. Auch strukturelle Gewalt gehört zum Beispiel dazu, wenn man einfach keine Hebamme findet. Das ist auch eine Form davon. Oder dass der Personalmangel in den Kliniken dazu führt, dass man unter der Geburt komplett alleine gelassen wird über Stunden hinweg, weil andere Notfälle in Anführungszeichen wichtiger sind. Also ihr merkt schon, mich betrifft es sehr. Es nimmt mich sehr mit und ich habe mir einfach auf die Fahne geschrieben, ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte, dass die Frauen und die Eltern da draußen das überhaupt wissen. Denn jede zweite bis dritte Geburt in Deutschland ist mittlerweile von so einer Gewalterfahrung betroffen. Ob es nun verbale oder körperliche Gewalt ist, strukturelle Gewalt. Genau. Und das hat mich dazu geführt, dass ich auch meinen Insta-Kanal gegründet habe und jetzt bald einen eigenen Kurs dazu rausbringe. Ja, so erstmal grob vielleicht über mich.
Ja, das ist ja so ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich bin dir so dankbar, dass du dich diesem Thema auch annimmst, denn ich glaube, wir können in diesem Bereich nicht genug so wundervolle Frauen wie dich haben, die sich dafür einsetzen und die vor allem auch ja diese Seite kennen. Ja, also du hast es ja miterlebt und vielleicht wollen wir da gleich nochmal einsteigen, denn ich denke, und das ist echt ein Thema von vielen Frauen, viele Frauen denken einfach, das ist halt so, da muss ich jetzt durch. Vielleicht auch, weil sie in ihrer Kindheit gelernt haben, Mei, ich darf mich jetzt halt einfach nicht anstellen, ich ja, muss da jetzt durch und die Ärzte haben Stress. Also ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel
man immer Angst hat, den anderen zu viel zuzumuten, ja, oder auch, sieht dann immer irgendwie Empathie und ja, die sind ja so gestresst und die Armen und anstatt dann sich in diesem Moment zu sehen und zu sagen, ich habe das verdient, ja, liebevoll begleitet zu werden, auch empathisch begleitet zu werden. Und vielleicht magst du deswegen, Melanie, einmal noch mal genauer drauf eingehen. Du hast schon ein Beispiel genannt, was denn eigentlich schon Gewalt ist. Übrigens auch spannend für die Partner oder vielleicht auch Menschen, die während einer Geburt begleiten, vielleicht auch Partnerinnen. Das ist, glaube ich, noch mal ganz entscheidend, da einen guten Einblick zu haben, um auch gleich zu wissen, das ist Gewalt, hier ist eine Grenze.
Genau, sehr schön, dass du das in der Art aufgreifst. Ich nenne das auch immer ganz schön Geburtsmindset, habe ich das irgendwie entwickelt für mich, diesen Begriff, weil die Glaubenssätze da einen ganz, ganz großen Anteil von haben. Das ist so eine Krux aus vielleicht zwei großen Themen, die aufeinandertreffen. Einerseits kommen gerade wir Frauen mit Glaubenssätzen aus der Kindheit in diesen Kreißsaal, in diese intime, verletzliche Situation, die wir vielleicht nur ein bis zweimal im Leben erleben. Und wir haben diese Sätze, tragen die mit uns, du darfst nicht zu viel sein, du musst funktionieren, du musst lächeln. Und dann kommt das dazu, was du auch schon ein bisschen erwähnt hast. Man begibt sich in die Hände von Personen, wo man denkt, die wissen schon, was sie machen. Das sind hier die Profis. Ich erkläre ja auch einem Busfahrer nicht, wie er seinen Bus zu fahren hat. Also es ist so ein Mix aus, ich habe selber diese Glaubenssätze, ich darf nicht zu viel sein. Und ich komme in einen Bereich, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe das noch nie erlebt. Deswegen gebe ich auch viel Verantwortung ab. Das ist so in meinen Erfahrungen eine gefährliche Mischung, die so anfällig dafür macht, Gewalt zu erfahren. Mir ist auch ganz wichtig zu sagen, wenn jemand da draußen Gewalt erfahren hat, diese Einschätzung obliegt auch immer dem Opfer. Also Frauen schätzen das ganz unterschiedlich ein. Viele haben eine hohe Belastungsgrenze, sage ich mal, was sie überhaupt als Gewalt wahrnehmen. Viele sind hart gesotten in dem Sinn und sagen, ach, dann hat mir die Hebamme gesagt, ich soll nicht weinen, das war nicht schlimm. Vielleicht kommt es auch daher, weil wir einfach schon so viel erlebt haben, vielleicht auch gerade als Frauen. Aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, das Opfer entscheidet, was Gewalt ist. Und wenn jemand diesen Satz als sehr, sehr gewaltvoll empfunden hat und das Gefühl hatte, ab dem Zeitpunkt ist meine Geburt in eine Abwärtsspirale geraten, dann ist das so, dann ist das Realität. Das ist mir ganz wichtig zu sagen.
Dann braucht die Person mehr Empathie und mehr Unterstützung, ganz genau. Ja, genau. Weil wir da ja einen Menschen haben, der individuelle Bedürfnisse in diesen Momenten hat.
Total. Und es ist auch so wichtig, einfach zu sehen, dass du nicht schuld bist, sollte dir das passiert sein. Weil das klang jetzt vielleicht so, ihr könnt auch die Verantwortung abgeben und das passiert halt oft. Aber ich möchte dir auch sagen da draußen, du hast nicht Schuld daran, wenn dann jemand diesen Moment, man kann auch sagen, ausnutzt. Da stehen auch ganz viele Dinge dahinter, Personalmangel und Co. Das sind keine Entschuldigungen dafür, aber es ist einfach ein ganz, ganz großes strukturelles Problem, was es vielleicht auch so schwierig macht, das im Einzelnen zu greifen und warum auch so viele noch nicht davon gehört haben, obwohl halt einfach jede zweite bis dritte Geburt mittlerweile in Deutschland halt, wie gesagt, von diesen Gewalterfahrungen betroffen ist. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, weil ich halt so viel aus dem Nähkästchen plaudere, werfen mir auch oft ärztliche KollegInnen vor, dass ich den Frauen Angst mache oder vielleicht fühlen sich auch viele angegriffen, weil ich diese Dinge erzähle. Aber es ist mir so wichtig, dass das mehr publik wird. Und um vielleicht da ein bisschen konkreter zu werden, ich habe jetzt in verschiedenen Kliniken schon gearbeitet und es war öfter mal ein Thema, dass man Frauen unter der Geburt alleine lässt. Auch nicht immer, weil der Kreißsaal oder die Kreißsäle komplett voll sind, sondern einfach, weil jetzt Teepause oder Kaffeepause anstand. Das sind Dinge, die definitiv unter Gewalt fallen. Also sei dahingestellt, ob jetzt der Tag so, so anstrengend war, dass die Hebammen unbedingt auch jetzt mal eine Kaffeepause brauchen, kann man so oder so sehen, habe ich beides erlebt, dass man die Frau dann einfach mal alleine lässt. Also
mit dieser Haltung, die kommt schon klar, oder? Das ist ja, es geht genau. Ja auch gar nicht so sehr um die Pause, es geht wahrscheinlich eher um diese Haltung, dieses, ja, die muss jetzt auch nicht jede Sekunde, ja, da betreut sein. Das ist wahrscheinlich diese allein schon gewaltvolle innere Haltung, weil ja. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt selber merke als Hebamme, ich brauche jetzt dringend eine Pause, weil es geht anders nicht, dann kann ich nicht mehr für die Frau da sein, oder ob ich gehe und mit der Haltung, ja, pack die schon. Ja, das genau. Da ist ja die Haltung wahnsinnig entscheidend.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, so das, wo man vielleicht an der subtilen Form anfangen kann und was natürlich ganz, ganz klassische Gewalt ist, um da jetzt noch mehr praktische Beispiele zu geben, vaginale Untersuchungen. Es wird wenig darüber aufgeklärt, was in den aktuellen Leitlinien nach wissenschaftlicher Evidenz wirklich empfohlen ist. Es wird oft einfach nur gemacht. Und weil eben die Paare oftmals dann nicht korrekt informiert sind, lassen sie das auch zu. Da ist mein Tipp auch wirklich immer nachfragen. Und diese vaginalen Untersuchungen werden oftmals zu oft durchgeführt. Manchmal werden da einfach die Fruchtblasen eröffnet. So, huch, die ist jetzt gesprungen. Na, dann geht die Geburt jetzt wenigstens schneller voran. Das ist definitiv Gewalt. Also das sind so Beispiele, die habe ich öfter erlebt.
Tut mir leid, dass ich unterbreche, Melanie, nur das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Ich weiß nicht, ob du da genauer ins Detail gehen möchtest. Mhm. Nur ich glaube, an der Stelle brauchen Frauen Aufklärung und auch die Partner dazu oder Partnerinnen.
Genau.
Ja,
also in der Leitlinie ist vorgegeben, dass man nur alle 4 Stunden vaginal untersuchen soll, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie weit die Geburt vorangeschritten ist. Wir unterscheiden die Geburt in verschiedene Phasen und es gibt ganz veraltete Meinungen. Da heißt es noch, pro Stunde soll sich der Muttermund 1 Zentimeter öffnen. Vollständig eröffnet ist er bei 10 Zentimetern und durch eine vaginale Untersuchung kann man das ganz gut abschätzen. Aber eigentlich wissen auch GeburtshelferInnen jeder Art, also Hebammen und ärztliches Personal oder sollten zumindest wissen, eine Geburt lässt sich nicht in diese Schubladen einordnen. Das ist so ganz veraltetes Wissen oder Annahmen sind das eher, die eigentlich widerlegt sind und trotzdem wird das gerne noch gemacht. Ja, wir haben Kapazitätenmangel, wir haben nicht so viele Kreißsäle vielleicht zur Verfügung, wie wir bräuchten. Aber ja, dann wird oftmals einfach vorgegeben, die Geburt ist jetzt zu langsam, wir untersuchen jetzt nochmal und dann hängen wir halt den Lehntropf an oder huch, dann springt halt die Fruchtblase bei einer vaginalen Untersuchung. Die kann man quasi manuell mit dem Finger ertasten und einfach eröffnen durch eine kleine Verletzung. Und man muss auch sagen, eine Fruchtblasensprengung, in dem Sinne Amniotomie heißt das, kann durchaus bewirken, sogar sehr, sehr stark bewirken, dass die Geburt voranschreitet. Aber das darf keine Hebamme oder kein Arzt, Ärztin für die werdende Mama einfach entscheiden. Da gehört Aufklärung dazu, gerne auf Augenhöhe. Man sollte die Risiken besprechen. Man könnte besprechen, wie es weitergehen könnte, wenn jetzt das nicht gemacht wird. Also da gehört für mich ganz, ganz viel dazu. Frauen, die davon berichten, die das erlebt haben, die fühlen sich total ohnmächtig. Die kriegen das ja auch mit, dass das nicht so aus Versehen war, auch wenn das versucht wird, irgendwie vorzugaukeln. Ja, huch, aus Versehen passiert. Nee, die fühlen sich ganz ausgeliefert, ohnmächtig. Und in so einem Moment, wo sie sich eigentlich Schutz und vielleicht auch ein bisschen Führung durch Expertise erwarten, ja, da ist einfach so ein Ohnmachtsgefühl ganz, ganz stark präsent. Und das kann auch wirklich dazu führen, mit noch ganz viel schlimmeren Dingen, die ich miterlebt habe oder die es gibt. Die Frauen schreiben mir auch ganz viel auf meinem Profil mittlerweile. Da können wirklich schlimme Folgen draus entstehen. 4 bis 5 Mal häufiger ist eine postpartale Depression, eine Wochenbettdepression vorzufinden. Bindungsstörungen können zum Kind resultieren. Auch wirklich traumatische Belastungsstörungen. Das sind alles Themen, die vielleicht auch den Menschen im Kreißsaal gar nicht so bewusst sind, was sie da eigentlich für eine Verantwortung tragen, wenn sie Frauen in diesen verletzlichen Momenten begleiten. Und das ist mir einfach ein Herzensanliegen, sowohl die Frauen zu stärken, aber auch das Bewusstsein für das medizinische Personal zu schaffen, dass es nicht in Ordnung ist, wie es teilweise läuft.
Okay, und jetzt gerade bei diesem speziellen Punkt, was können Frauen dann tun, um sowas zu verhindern, konkret?
Ja. Ich vergleiche das immer so gerne mit einer Hochzeit, weil viele Menschen heiraten und geben dafür sehr, sehr viel Geld aus, gehen vielleicht sogar zu einem Wedding Planner oder haben 10 Boards auf Pinterest und geben ganz, ganz viel Geld dafür aus für den Hochzeitsfotografen, für das Menü und so weiter. Und ich vergleiche das immer so gerne, wenn man sich diese Geburt ansieht. Ja, wir machen alle vielleicht einen Geburtsvorbereitungskurs bei unserer Hebamme. Vielleicht ist das sogar mal wieder ein Präsenzkurs. Nach Corona ist das ja viel zu Online-Verfahren übergegangen. Und dann fühlt man sich so, ach ja, ich habe das To-Do jetzt abgehakt und dann shoppe ich doch schon wieder lieber für das Baby, weil das so viel Spaß macht. Kann ich alles total verstehen. Und würde ich nicht diese Einblicke haben, hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht, weil einem ja auch suggeriert wird, das reicht. So einen Geburtsvorbereitungskurs habe ich gemacht, check, Haken dran. Mhm. Aber ich würde behaupten, dass man das gerne mit der Hochzeitsvorbereitung vergleichen darf. Denn auch die Folgen, wenn man das nicht tut und in diesen Kreisel oder in diesen Kreislauf aus Gewalt hineingerät, in diesen Strudel, dann sind die Konsequenzen auch viel, viel schlimmer, als wenn man zum Beispiel jetzt nicht bei der Hochzeit sich so toll vorbereitet hätte. Es ist mir so ein Riesenanliegen, dass man sowohl auf der Wissensseite sich mehr Wissen aneignen darf, diese Leitlinien, die ich zitiert habe, die sind auch alle zum Beispiel öffentlich zugänglich beim AWMF, heißt die Überschrift, wo die veröffentlicht sind. Kann ich ja gerne dir auch nochmal Links schicken. Die sind alle in Fachsprache verfasst, aber mittlerweile gibt es auch Vereine wie Motherhood e.V., Greenbirth e.V., das sind alles Vereine, die sich dazu auch schon die Mühe gemacht haben, diese fachspezifischen Leitlinien in kleinere Zettel oder PDF-Downloads zu verarbeiten, was umgangssprachlicher gehalten wurde. Genau, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Da könnt ihr auf jeden Fall ansetzen, euch von der Wissensseite einfach mehr zu informieren. Und mein größter Tipp ist auch, das nicht über sich ergehen zu lassen. Informed Consent ist da so ein schöner englischsprachiger Begriff. Jedem Patienten, sagt man eigentlich, auch wenn jetzt eine Schwangere nicht unbedingt eine Patientin ist, aber jeder Person, die irgendwie im Krankenhaus aufgenommen wurde, steht es zu, informiert zu werden, korrekt aufgeklärt zu werden. Und es reicht nicht, wenn man einfach nur mal kurz ankündigt, ja, ich würde jetzt gerne nochmal vaginal untersuchen.
Okay.
Genau, und da wirklich drauf zu bestehen, Nachfragen zu stellen, auch gerade wenn es keine Notfallsituation ist, da kommen auch immer so viele, aber ja, aber es war wichtig, es war eine Notfallsituation, es blieb gar keine Zeit aufzuklären. Das kann sein, selbst in den Momenten hätte ich immer einen empathischen Satz zur Hand, weil es so vor Trauma schützt, einfach in diesen Momenten sich nicht ausgeliefert zu fühlen. Aber gerade wenn keine Notfallsituation ist, dann ist auch Raum dafür aufzuklären. Und eigentlich sollte das dem Arzt, der Ärztin bewusst sein, dass das von alleine kommt. Und wenn es nicht kommt, würde ich an dich da draußen appellieren. Du darfst Nachfragen stellen, du darfst dir auch eine zweite Meinung einholen, du darfst dir Bedenkzeit einräumen. Klar, jetzt vielleicht unter der Geburt mit dieser vaginalen Untersuchung ist natürlich auch eine andere Situation. Aber da hast du auch selber schon erwähnt, Martina, es ist ja meistens eine Begleitperson dabei, auch der Partner, Partnerin oder wer auch immer mit dabei ist, darf sich auch gerne stark machen und da mit on board geholt werden in der Geburtsvorbereitung.
Und welche Fragen würde ich dann bei einer vaginalen Untersuchung stellen als Schwangere?
Zum Beispiel, ist das jetzt wirklich wieder nötig? Also wenn sich bewusst zu machen, die Zeitabstände sind eigentlich 4 Stunden. Da geht man halt schon sehr in das Wissen rein. Ne? Mhm. Immer einfach nachfragen, ist das nötig? Was ist die Konsequenz daraus? Also was wollen Sie mit dieser Untersuchung erfahren, dass die Geburt schneller vorangehen soll? Und was wäre denn, wenn wir es nicht machen? Das sind immer so die klassischen Fragen. Und dann merkt auch schon das Gegenüber, hier ist jemand, die lässt es nicht einfach so machen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, wenn ich mal selbstbestimmte Geburten tatsächlich im Klinik-Setting beobachten und begleiten durfte. Das hat ganz viel Wirkung. Also ich setze mich auch direkt gerade selber aufrechter hin.
Ja, ja.
Weil das einfach so viel Wirkung hat, wenn da plötzlich jemand vor einem ist, die für sich eintritt, die das nicht einfach so passiv hinnimmt, sondern auch so ein bisschen gerne aktiv mit diesem Geburtsprozess gestalten möchte. Und ich weiß, das ist manchmal schwierig, da als Nicht-Medizinerin so aufzutreten, aber seid euch einfach bewusst, es ist euer Körper, ihr seid die Expertin für eure Geburt. Ihr habt ja auch die Gefühlssensation überall im Körper und so weiter. Ihr dürft zum Beispiel auch Geburtsposition wählen, was sich gut anfühlt und nicht immer gleich die klassische Rückenlage, was so oft wegen der CTG-Untersuchung empfohlen wird. Muss nicht sein. Da gibt es ganz, ganz viel Spielraum. Genau. Ja. Da einfach bewusst zu werden, sich im Vorhinein schön darauf vorzubereiten und dann auch wirklich zu lernen, für sich einzutreten und diese Rückfragen zu stellen. Das ist schon mit das Wichtigste.
So, ich gehe jetzt ganz tief rein, Melanie, weil ich bin ganz gespannt und frage dich. Das mit der, dass diese Fruchtblase ja von Hand sozusagen dann sozusagen aufgestochen wird, ist es dann auch etwas, was man wirklich ansprechen kann? Also sehr deutlich zu sagen, ich habe gehört von Frauen, da ist das passiert. Mhm. Das wird hier unter keinen Umständen passieren. Also weißt du, das sehr deutlich. Also die Dinge, die man unter keinen Umständen möchte, von Beginn an zu nennen. Also das wäre jetzt so meine Strategie vermutlich. Ja, um dann wie eine Löwenmama wahrscheinlich dafür das Baby einzustehen und für mich selbst. Oder ist das zu heftig aus deiner Perspektive?
Nee, auf jeden Fall. Eine gute Idee. Das halte ich durchaus für eine gute Idee. Da wird dann auch schon deutlich, die Frau hat sich sogar auch damit auseinandergesetzt, dass es das gibt, ne? Und dann ist ja ganz klar, dass das nicht passieren darf und soll, ne? Also es kann tatsächlich in ganz seltenen Fällen wirklich aus Versehen dazu kommen, aber sollte nicht.
Und gibt es noch so etwas wie die Fruchtblase, auf was man vorher ansprechen kann, was unter keinen Umständen passieren darf?
Also mein Herzensthema ist auch immer so ein bisschen die CTG-Untersuchung. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, was viele unterschiedlich sehen. Aber wenn man sich da wieder an die Leitlinie hält, ist so ein Dauer-CTG unter Geburt. Man muss sich das vorstellen, das sind so zwei CTG-Köpfe, die an dem Bauch der Mama, an dem schwangeren Bauch festgemacht werden. Einerseits, um die Herztöne des Kindes zu kontrollieren und aber auch, um die Venentätigkeit zu kontrollieren. Und ja, die sind leider so ausgelegt, dass die schnell mal verrutschen können. Und deswegen wird das meistens in Rückenlage einmal mit einem Gurt um den Bauch geschnallt. Und ganz oft liegen dann die Mamas auch da über Stunden, bewegen sich nicht, liegen auf dem Rücken, was man eigentlich in der Schwangerschaft nicht machen soll. Aber plötzlich unter der Geburt macht man das. Und das sind auch Dinge, wo aber, wie gesagt, so ein kleiner Graubereich ist. Viele Mütter sagen dann auch schon, die eine Geburt hinter sich hatten. Meistens haben die dann bei der zweiten, dritten, vierten Geburt, wie auch immer, ein besseres Gefühl dafür, was sie wirklich wollen, weil wir Menschen ja leider auch so geprägt sind, dass wir, wenn wir Leid erfahren haben, dann oft erst aktiv werden oder wissen, was uns nicht gefallen hat und was man jetzt vielleicht besser machen möchte, könnte. Und das ist, wie gesagt, so ein Graubereich. Eigentlich wird es nicht empfohlen, dass man dieses Dauer-CTG oder überhaupt CTG schreibt. Hebammen oder GeburtshelferInnen können auch anders die Herztöne des Kindes ableiten. Aber dazu braucht es eine 1-zu-1-Betreuung. Mhm. Man muss sich vorstellen, dieses CTG ist natürlich einfach. Dann sind diese CTG-Köpfe am Bauch. Und da schreibt ganz automatisch ein Papier mit. Und das wird danach abgeheftet. Und dann hat man das dokumentiert, ist gleichzeitig auch rechtlich abgesichert. Aber eigentlich sagt man, dass die intermittierende Auskultation, also die andere Art, die Herztöne des Kindes zu kontrollieren, besser ist. Aber da sind wir wieder in diesem Dilemma. 1-zu-1-Betreuung, welcher Kreißsaal kann das bitte bieten? Aber das ist etwas, was man auf jeden Fall auch ansprechen könnte, weil es einfach den Vorteil hat, die Mama hat mehr Bewegungsfreiheit. Es ist nicht der Spielraum da, diese, was das CTG am Ende ausspuckt, so oft falsch zu interpretieren. Es führt auch ganz häufig dazu, dass falsche oder falsch positive Auswertungen dabei rauskommen, was dann resultiert darin, dass man einen Kaiserschnitt macht, weil man das fehlinterpretiert hat. Also ja, das sind ganz viele Dinge.
Und wie sieht diese andere Form aus, die Herztöne zu erfassen?
Also es gibt ganz klassisch noch so Hörrohre, die wirklich so aus Holz sind. Das ist was ganz, ganz Altes, was aus der Hebammenkunst quasi mit noch übernommen wurde. Das finde ich ganz toll, weil man muss sich auch mal bewusst machen, die physiologische Geburt, also die Geburt, die wirklich ganz normal verläuft, auch die Schwangerschaft, die gehört eigentlich in Hebammenhände. Ganz oft pathologisieren wir die Geburt. Ich glaube, das kommt doch einfach davon, dass wir so viel schlimme Serien gesehen haben, Filme geguckt haben, die Horrormärchen natürlich immer viel mehr weiter transportiert werden, was vielleicht die Tante dritten Grades erlebt hat. Genau, aber es gibt auch Doptone, das ist dann wie so ein kleines Gerät einfach nur, wo man auch per Hand den Herzschlag des Kindes am Bauch finden kann und dann halt für eine gewisse Zeit hört, ob alles gut ist und dann, ja, das regelmäßig natürlich auch macht während der Geburt. Es heißt gar nicht, dass man das nicht machen soll, aber halt nicht dieses mit dem Bauchgurt umbinden und nur noch auf dem Rücken liegen.
Also ich könnte das zum Beispiel gar nicht, weil ich habe totale Platzangst, also wenn ich festgebunden bin, richtig volle Panik. Deswegen wäre das für mich auch gar keine Option. Da würde ich denen wahrscheinlich total an den Hals gehen und sagen, unter gar keinen Umständen. Ja, das.
Auch ich, also ich wusste ja auch nicht, wie ich persönlich unter der Geburt meines Kindes reagieren würde. Mhm. Ich war so schmerzempfindlich, mich durfte niemand anfassen, auch mein Partner wollte mir eigentlich mal so das Becken massieren, stabilisieren. Ich immer nur Finger weg, ich kann nicht, es tut mir alles weh.
Ja.
Das sind ja auch Punkte, ne? Also man weiß einfach nicht, wie man darunter reagiert. Und das sollte einem zustehen, dass man seine Bedürfnisse äußern darf und dass man irgendwie es möglich macht. Das heißt ja auch nicht, dass die werdende Mama da reinstolziert und sagt, so, hier bin ich und alles geht nach meiner Nase. Machen ja auch die wenigsten. Habe ich noch nie erlebt. Ja. Aber ich zum Beispiel habe bei der Geburt meines Babys den Stempel des anwesenden Gynäkologen bekommen. Gute Ärztin, aber schwierige Patientin.
Genau. Und dann darfst du auch schwierig sein, oder? Also ich sage auch immer, das hatte ich auch in einer anderen Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe mit einer Mama, die mit ihrem Kind im Krankenhaus war. Das ist eine Freundin von mir, die hat ihre Kleine begleitet über längere Zeit im Krankenhaus. Und dann hat sie auch irgendwann gesagt, es ist hier nicht meine Aufgabe, eine angenehme Patientin zu sein. Ja. Ja, sondern ich darf hier für mich einstehen, sind meine körperlichen Grenzen. Und dann, ja, dann ist da eine Person, die einfach auch Ansprüche hat. Und das finde ich absolut legitim, wenn es um sowas unglaublich Wichtiges geht.
Ja, eben. Und in dem Moment, ich habe da auch gelacht und erstmal fand ich das ganz lustig. Im Nachhinein dachte ich so, unangenehm, bin ich da jetzt negativ aufgefallen. Aber jetzt so mit mehr Abstand, mein Kind ist jetzt 22 Monate alt, denke ich so, hey, ich bin stolz darauf, weil ich habe es geschafft unter dieser Geburt. Klar, ich habe auch total viel Wissen durch meinen Beruf und so weiter. Aber ich bin da sehr, sehr für mich eingestanden und habe auch immer wieder gesagt, alle haben mich immer wieder angefasst. Ich möchte nicht angefasst werden.
Ja. Okay.
Und habe auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass das CTG mit dem Bauch gut abkommt. Mhm. Also solche Dinge.
Ich und das Spannende ist, das wusste ich nicht, Melanie, es ist erlaubt, das zu machen. Also ich hätte gedacht, ja, man muss das halt so machen, man darf sich da nicht wehren. Das ist jetzt so, man muss hören, nur dass das tatsächlich dann in Ordnung ist, auch zu sagen, nee, ich möchte eine andere Form, diese Herztöne zu messen. Und es ist dann auch so, dass sie das dort machen. Also machen das dann alle, weil sie es müssen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es kann natürlich auch wirklich der Fall sein, dass das ein Krankenhaus ist und eine Nacht, wo ganz, ganz viele Geburten gleichzeitig ablaufen. Aber dann wäre es in der Verantwortung der Hebamme oder der Ärztin zu sagen, hey, tut mir leid, ich würde das total gerne dir jetzt gewähren. Aber du siehst vielleicht, du hörst es auch. Man kriegt das ja mit, wenn man im Kreißsaal liegt und im benachbarten Kreißsaal auch was los ist. Ich kann es gerade kapazitätenmäßig nicht. Können wir einen Kompromiss machen, dass wir jetzt eine halbe Stunde lang einmal mit dem Gurt das schreiben? Dann mache ich es definitiv wieder ab, weil das ist so die Empfehlung. Und dann komme ich zu dem Zeitpunkt, wenn es wieder nötig ist, nochmal. Aber ich lasse es jetzt nicht dauerhaft dran. Dazwischen kannst du dich natürlich so bewegen, wie es gut für dich ist. Es gibt zum Beispiel auch Telemetrie. Das sind diese CTG-Köpfe. Wir gehen jetzt tief rein hier in das Thema.
Ja, ich finde das ganz spannend.
CTG-Köpfe, die kabellos sind, das ist auch schon mal toll. Das sollte auch eigentlich mittlerweile jeder Kreißsaal haben, dass man nicht an dieses Gerät gebunden ist. Also, dass man sich natürlich im Raum dann auch bewegen darf und vielleicht nicht nur diesen Gurt hat, sondern, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so ein Bonding-Top, was ganz eng dann am Bauch ansetzt.
Ja.
Oder die CTG-Köpfe auch wirklich gut drunter halten. Das wäre auch eine Option. Also es gibt eigentlich viel Spielraum, was möglich wäre. Nur wird halt wegen diesen ganzen Kapazitäten, Personalmangel und so weiter, es ganz oft versucht, es einfach zu machen. Und so wie man es halt immer macht. Wir haben das schon immer so gemacht, sind auch ganz viele typische Sprüche. Und es geht natürlich schneller, es so zu machen, wie man es immer macht, anstatt jetzt vielleicht auf diese individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und ehrlich gesagt, das sind nicht nur individuelle Bedürfnisse, es sind auch Studienergebnisse, die dazu geführt haben, dass in der Leitlinie das eigentlich so empfohlen wird, ja. Mhm. Ja, genau.
Ja, ganz spannend, Melanie. Das heißt, da hast du jetzt schon mal ganz viel konkretes Wissen vermittelt. Vielen Dank dafür. Gibt es sonst noch etwas, auf was die Frauen dringend achten sollten? Also es war jetzt sehr viel medizinisches Wissen. Gibt es noch medizinisches Wissen, das nötig ist? Wahrscheinlich ja.
Ja, aber vielleicht, bevor ich jetzt noch konkreter in dieses Geburtssetting einsteige, man kann vorab auch schon ganz viel machen. Also ich sage immer, Geburtsortswahl ist auch schon mal ganz entscheidend. Das wissen vielleicht auch nicht so viele. Es gibt ganz viele Unterschiede darüber, zum Beispiel Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 Klinik. Das ist erstmal ein Unterschied. Level 1 ist die höchste Kategorie in der geburtshilflichen Unterstützung. Da werden alle Risikogeburten aufgenommen. Da werden die Frühchen versorgt und so weiter. Also da sind immer Kinderärztinnen und eine Neo-Station mit im Haus. Das ist so was, was viele auch nicht wissen. Aber was mir auch wichtig ist, es ist jetzt nicht nur wichtig, dich dafür zu entscheiden, nehme ich jetzt die Level-1-Klinik oder die Level-4-Klinik, die gar keine Kinderärzte vor Ort hat, sondern es ist auch wichtig, mal sich umzuhören, wie wird denn da mit den Frauen umgegangen? Also nicht nur dieses Outcome im Blick zu haben, ich möchte gesund hier rausgehen und mein Kind möchte hier gesund rausgehen. Das ist auch immer so ein Spruch, Hauptsache Mama und Baby sind gesund. Ja, ist natürlich unser Anspruch. Sicherheit ist auch das allererste Thema. Aber wir sind mittlerweile oder sollten mittlerweile so weit sein, dass das nicht nur der Anspruch sein sollte. Selbstbestimmung, gewaltfreie Geburt ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig.
Die mentale Gesundheit, genau.
Genau, ja. Und deswegen lest euch Google-Rezensionen durch, googelt die Ärztinnen, die da angestellt sind, vielleicht bei Yameda oder anderen Review-Seiten, hört euch um. Also da kann man sich wirklich viel Meinung auch einholen bei den Hebammen, beim Geburtsvorbereitungskurs nachfragen und dann auch wirklich in die Kreißsaalführungen zu gehen, dieses Angebot der verschiedenen Kliniken vielleicht wahrzunehmen, nicht nur in das eine Klinikum zu gehen, sondern sich vielleicht einfach mal mehrere Häuser anzuschauen. Da gibt es meistens jetzt wieder die Kreißsaalführungen, war ja während Covid immer alles nicht möglich. Mhm. Und dass man an diesen Orten dann auch wirklich schon mal Fragen stellt und vielleicht auch mal beobachtet, wie ist hier der Ton untereinander? Jawohl, die Farbgestaltung, das sind alles so, ich weiß, das hört sich vielleicht nach so kleinen Dingen an, aber in meinen Augen wird dann da wirklich so ein Bild draus, wo man schon ein Gefühl kriegt, ist das hier gut, ist es nicht gut? Und dann gibt es noch die Geburtsvorgespräche, wenn man quasi zur Geburtsanmeldung geht, das wollen die Kliniken ja auch immer haben, und da wirklich vorbereitet reinzugehen und auch die unbequemen Fragen zu stellen und einfach mal zu schauen, wie das Gegenüber reagiert. Das ist dann natürlich nur eine individuelle Person. Ja. Das sage ich auch immer. Diese Gewalterfahrungen, das steht und fällt ja immer mit der Person, die dann wirklich unter deiner Geburt dabei ist.
Ja.
Du wirst es nie schaffen, alle vorher kennenzulernen. Aber trotzdem ist dieses Geburtsvorgespräch, gibt dir auch wieder so ein Gefühl davon, wie ist dieser allgemeine Ton in der Klinik. Weil ganz oft gibt das auch wiederum der Chefarzt der Abteilung vor. Ich sage ganz bewusst Chefarzt, weil es fast nur Chefärzte gibt.
Ja.
Genau, und da einfach mal zu gucken, wie reagieren die denn darauf, wenn ich Sorgen und Ängste vielleicht auch anspreche oder wenn ich frage, warum ist denn ihre Kaiserschnittrate so hoch? Und einfach mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Genau.
Ah, ganz spannend. Was ist denn, wenn ich dann doch bei der Geburt eine Hebamme habe, die ganz furchtbar mit mir umgeht oder auf einen Arzt und eine Ärztin treffe? Besteht auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte von einer anderen Hebamme begleitet werden? Ich möchte das hier nicht mehr, also wenn ich einfach von Anfang an merke, es geht nicht?
Ja, gibt es natürlich die Option. Trotzdem, das ist auch wirklich eine Sorge, die oft an mich getragen wird von den Mamas oder den werdenden Eltern, weil viele das Gefühl haben, aber ich bin doch auch so ausgeliefert, ich bin doch angewiesen auf die Hilfe von diesen Personen. Und das verstehe ich total. Und deswegen ist es auch wirklich selten der Fall, dass die werdenden Eltern überhaupt irgendwas machen, was diese Wut oder diese Gewalt dieser Person auf sich zieht. Also ganz oft ist das einfach die Person, die das ausübt. Und das hat nichts mit den individuellen Personen in diesem Kreis halt zu tun. Deswegen finde ich es wichtig zu betonen, ja, du darfst auf jeden Fall, wenn das zwischenmenschlich nicht passt, dir wen anderes wünschen. Und da würde ich auf jeden Fall immer die Begleitperson vorschicken, dass nicht die werdende Mama natürlich das unter wen da irgendwie noch ausmachen muss mit der Hebamme oder wer da auch immer vielleicht ausgetauscht werden soll und dass man das auf jeden Fall vor der Tür macht. Mhm. Das ist vielleicht auch wirklich die höchste Eskalationsstufe, würde ich sagen. Man kann davor ja auch andere Dinge erstmal versuchen, dass man vor der Kreißsaaltür natürlich bespricht, also das ging gar nicht für uns oder wir würden uns das so und so wünschen, können wir hier irgendwie zusammenfinden. Das sind natürlich erstmal die Schritte, die man gehen könnte. Aber natürlich, wenn es dann keinen Weg dran vorbei gibt, steht einem das auf jeden Fall zu, sich da wie ein anderes zu wünschen. Ja.
Das ist
ich habe auch schon Frauen erlebt, die Klinik wechseln dann unter der Geburt.
Also, wirklich?
Auch, ja. Wirklich?
Ja. Das ist auch sehr mutig, oder? Sich einfach zu sagen, so, das mache ich hier nicht weiter.
Ja, finde ich auch wichtig, dass sie wieder mehr dahin kommen, weil das wirklich so das Ausmaß von Selbstbestimmung ist. Also auch zu sagen, hey, dann gehe ich halt woanders hin. Das ist möglich. Ja, also klar, wenn man jetzt noch nicht in der Austrittsperiode der vorletzten Phase der Geburt ist, alles davor geht das vielleicht sogar noch. Ne?
Ja, ganz spannend. Jetzt habe ich noch so eine ganz direkte Frage. Was hältst du denn wirklich jetzt auch so mit den Erfahrungen, die du hast von Geburtshäusern? Also, weil du hattest ja gerade schon gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Level mit der unterschiedlichen medizinischen Versorgung und ich weiß, darauf gibt es jetzt keine klare Antwort. Es steht und fällt natürlich auch immer mit dem Personal, das dort arbeitet. Nur, also ich bin zum Beispiel die Tochter einer Säuglingsschwester. Ja, und meine Mama hat halt schon sowas so viel, über 20 Jahre macht sie diesen Job schon. Und sie sagt jetzt zum Beispiel zu mir, also Martina, wenn du mal eine Geburt hast, da brauchst du eine medizinische Versorgung und was anderes geht gar nicht. Ja, ich bin da natürlich auch schon total geprägt von ihr, weil sie auch viel erlebt hat oder bin zum Beispiel auch mit einer Kinderärztin ganz eng befreundet, die halt auch sagt, sie hat dann irgendwie Fälle gesehen, in denen die Kinder aus den Geburtshäusern kamen. Und deswegen fände ich jetzt auch deine Meinung dazu einfach nur, ich weiß, es ist ja auch eine subjektive Meinung, nochmal ganz, ganz spannend.
Ja, finde ich eine ganz schöne Frage. Und mir folgen tatsächlich auch viele MedizinerInnen, Hebammen, Krankenschwestern. Und da mache ich auch immer die ähnliche Erfahrung, dass wir natürlich nicht frei sind von unseren Erfahrungen. Dafür gibt es auch einen Begriff, den Begriff des Bias haben. Das bedeutet, dass wir einfach durch unsere Erfahrungen geprägt sind und das wie mit so einer Brille aufsehen. Natürlich ist die Kinderärztin immer damit konfrontiert, dass die schlimmen Fälle zu ihr kommen. Ja? Und deswegen bin ich auch so bemüht darum, dass das bei mir vielleicht nicht so in meinen Filter mit einfließt. Klar habe ich auch schon diese Dinge erlebt, aber ich habe mich auch weiterhin bemüht, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was das Wissen angeht. Mhm. Und es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Seite, die QAG. Das ist das Qualitätsmanagement der außerklinischen Geburtshilfe. Und man muss sagen, die Zahlen, die dort vorliegen, die sagen ganz eindeutig, unter den richtigen Umständen ist auch die außerklinische Geburtshilfe sicher. Und wo wir gerade über das Thema gewaltfreie und selbstbestimmte Geburt sprechen, ist das auf jeden Fall ein Thema, dass dort viel mehr Raum und viel mehr Zeit für so einen individuellen Geburtsprozess ist. Ich zum Beispiel hatte auch eine Hausgeburt geplant. Ja. Das habe ich mich damals gar nicht getraut, meiner betreuenden Gynäkologin zu erzählen. Weil
ja, so spannend, wenn du Medizinerin bist. Ja, ich bin gerade total beeindruckt. Ja.
Also da gibt es natürlich, was auch die Kinderärztin oder vielleicht auch deine Mama angesprochen hat, ist ganz wichtig. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, wenn man auf dem Land lebt. Ich lebe auch auf dem Land, aber die nächste Klinik ist 10 Minuten weg und die mit einer kinderärztlichen Versorgung ist 20 Minuten mit dem Auto weg. Ja, das sind wichtige Voraussetzungen, die für mich dazugehören. Also das sehen bestimmt andere Hebammen anders, aber für mich persönlich ist das wichtig, weil ich eben auch aus der Klinik die Erfahrung habe, dass wenn es zu einem Notkaiserschnitt kommt, muss man bestimmte Zeiten einhalten. Das ist einfach der Qualität her von dieser Geburtshilfe zugesprochen, dass es da bestimmte Zeitfenster gibt, die man einhalten muss, damit man sicherstellen kann, dass das Outcome des Kindes und der Mama gut ist. Und in diesen Zeiträumen würde ich mich immer bewegen. Und deswegen ist es aber auch wieder so paradox, weil auf dem Land haben wir wenige Kliniken. Dann wollen die Frauen vielleicht lieber eine Hausgeburt machen, weil Geburtshäuser gibt es auch nicht. Aber wenn dann die Anfahrtswege immer länger werden zu den Kliniken, weil wir so viele Kreißsaalschließungen haben, dann wird Geburtshilfe ja immer eingeengter nur möglich und auch in dem Sinne gefährlicher. Also ja, aber wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt oder kliniknah, was bei mir zum Beispiel auf dem Land ja trotzdem gegeben war, weil einfach unser Wohnort so günstig liegt zu den Kliniken, ja, ist das auf jeden Fall eine Option. Und die Zahlen dieser QAG spiegeln das auch total wider. Und auch Hebammen, die wirklich viel Erfahrung in der außerklinischen Geburtshilfe haben, sagen auch immer, es geht darum, dass wir 1:1 da sind bei den Frauen. Und so eine Pathologie, also irgendwas Krankhaftes, was irgendwie kippt in so einer Geburt, das kündigt sich meist mit ganz viel Vorlauf an. Auch wenn der Kreißsaal in der Klinik voll ist oder die Kreißsäle alle belegt sind und es kommen immer neue Frauen rein und die eine Hebamme eben nicht bei der einen Frau bleiben kann, sondern 5 Geburten gleichzeitig betreut, dann hört man vielleicht schon raus, dass man dann, wenn die Geburt kippt, das nicht mitbekommt. Aber in so einem Geburtshaus, wo nur eine Frau, also eine Hebamme pro Frau oder vielleicht sogar 2 Hebammen pro Frau, was da auch häufig gang und gäbe ist, da sind, ununterbrochen in diesem Raum sind und die Frau auch das Gefühl hat, oh wow, ich werde hier gesehen, auch dieser Hormonrausch überhaupt stattfinden darf, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, in den Kliniken machen wir uns auch viele Probleme selber, ehrlich gesagt.
Verstehe.
Es kann umgehen in diesen Geburtshäusern und auch die Sicherheit wird dadurch nicht weniger, im Gegenteil.
Ach Melanie, das hast du gerade so anschaulich und klar erklärt, dass, glaube ich, auch aufgrund dieser Erklärung viele Frauen jetzt für sich eine gute Entscheidung treffen können. Vielen Dank dafür. Und ich fasse nochmal zusammen, wenn also eine Klinik in der Nähe ist und 10 Minuten ungefähr entfernt, sage ich mal, würdest du das jetzt nicht als großes Risiko einschätzen, in einem Geburtshaus zu entbinden?
Genau, also so 10 bis 20 Minuten würde ich noch okay finden. Ja. Man muss aber zum Beispiel auch berücksichtigen, dass es bei den Geburtshäusern meistens gegeben, dass das ja eine gute Lage ist. Mhm. Ich bin zum Beispiel kurz vor Geburtstermin umgezogen und ich hatte vorher in Berlin gelebt, aber in einer Einbahnstraße im 4. Block. Und da hätte ich zum Beispiel keine Hausgeburt geplant, obwohl die nächsten Kliniken 5 Minuten im direkten Umfeld gewesen wären. Aber da hätte zum Beispiel in der Einbahnstraße nur ein großes Postauto stehen müssen. oder ich hätte nicht mehr richtig transportiert werden können über diese 4 Etagen ohne Fahrstuhl. Das sind alles so Dinge, die man meiner Meinung nach berücksichtigen muss. Und Hebammen, die halt in der außerklinischen Geburtshilfe tätig sind und Hausgeburten betreuen, die machen das auch, gute Hebammen. Also die machen auch nicht einfach alles mit. Ja, ja. Also das nur nochmal, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, dass man nicht immer die eine Antwort auf eine Frage geben kann. Das gehört immer noch ein bisschen komplexer betrachtet. Ja.
Ja, das differenziert anzuschauen, das ist, glaube ich, wichtig. Und eben diese allumfänglichen Informationen zu haben, um dann eben für sich selbst eine gute Entscheidung treffen zu können. Ja, dass es dann auch dieses richtig und falsch gar nicht gibt. Ja. Melanie, abschließend, weil wir können Stunden weiterreden. Ich sehe schon, wir quatschen schon so lange. Du hattest nochmal von der Geburtsvorbereitung gesprochen und auch davon gesprochen, dass es sehr wichtig ist, sich zum Beispiel zu informieren und auch zum Beispiel diese Führungen zu nutzen, die Gespräche gut zu nutzen. Was würdest du denn in der Geburtsvorbereitung sonst noch aus der medizinischen Perspektive empfehlen, außer einen Geburtsvorbereitungskurs?
Also ich glaube, dass es gerade ganz groß in Mode ist, die Hypnobirthing-Kurse zu machen. Und ich persönlich habe auch einen wahrgenommen. Ich bin auch der Meinung, dass das einen ganz, ganz großen Aspekt einnehmen darf. Aber es ist nicht die eine Antwort auf alles. Also wenn man jetzt sagt, ah, diese klassischen Geburtsvorbereitungskurse, die brauche ich nicht. Ich mache lieber nur den einen Hypnobirthing-Kurs. Dann ist das für mich auch zu kurz gedacht, obwohl ich natürlich den Ansatz dahinter total begrüße. Mentale Geburtsvorbereitung ist so wichtig und ich würde mir wünschen, dass wir einfach dazu übergehen würden, dass diese Geburtsvorbereitungskurse umfassender werden, ganzheitlicher werden, dass das alles mit reinkommen darf, dass das Thema Gewalt angesprochen wird, dass das Thema Kaiserschnitt besprochen wird. Das wird auch bei ganz vielen Vorbereitungskursen einfach außen vor gelassen. Alle sagen dann immer oder viele sagen dann, ach, das wird schon alles gut gehen. Frauenkörper sind dafür gemacht. Und wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt, die Klinik weiß das schon, da gibt es Standards, das läuft dann alles schon. Aber dass wir eigentlich die höchste Kaiserschnittrate seit ever haben von 33%, dass jede dritte Geburt also in einem Kaiserschnitt endet, das wird dann nicht angesprochen. Und dass es eigentlich wichtig ist, auch sich medizinisch gesehen auch auf diese Option vorzubereiten und vielleicht nicht nur Plan A im Kopf zu haben. Das ist für mich so ein fließender Übergang mit dem Hypnobirthing. Da lernt man ja nicht nur, schön bei sich zu sein und die Wehen zu veratmen und so weiter. Ein guter Hypnobirthing-Kurs bereitet einen auch darauf vor, dass man auf alle Eventualitäten einer Geburt vorbereitet ist und dass man sich bewusst macht, egal wie man vielleicht versucht, diese Geburt vorauszuplanen oder vielleicht auch zu kontrollieren. Es ist nicht kontrollierbar und es bleibt unplanbar, aber man kann bei sich ansetzen. Mhm. Ja, und das ist mir auf jeden Fall auch ein wichtiges Anliegen, dass das alles so ein bisschen ganzheitlicher ineinander verwoben werden darf.
Ja, auch das ist immer ein ganz wertvoller abschließender Tipp, Melanie. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Herzblut, dass du da auch in dieses Thema steckst. Und jetzt sind sicher ganz viele gespannt, weil du hast gesagt, es gibt bald einen Online-Kurs. Magst du mal erzählen, um was es da geht und wenn man sich da anmelden kann?
Genau, das ist mir wirklich ein Riesenherzensanliegen. Und ich hatte immer gesagt, wenn ich die 10.000 Follower geknackt habe, dann wird es Zeit, dass ich auch mal ein Produkt auf den Markt bringe. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall gewesen. Und der Kurs wird offiziell im August auf den Markt kommen, also August 25, und wird Kenne deine Geburtsrechte heißen. Für eine gewaltfreie Geburt im Kreißsaal, weil 98% der Geburten finden im Kreißsaal statt. Deswegen ist das auch ganz wichtig, vielleicht dazu zu erwähnen. Genau. Und ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mit den Frauen, die daran schon ganz viel Interesse bekundet haben, diesen Kurs teste und da ganz viel Feedback einhole, weil es mir so wichtig ist. Ich habe ja trotzdem auch meine Filter auf als Ärztin, dass ich das nicht an der werdenden Mama vorbei konzipiere. Genau. Und wenn ihr da wirklich Lust drauf habt und Interesse dran habt, bei meinem Kanal at Holistic Birth Doc auf Instagram, da könnt ihr auch immer vorbeischauen. Da teile ich auch ganz viel kostenloses Wissen drumherum. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, wann im August der Kurs dann rauskommt.
Oh, Mensch, Melanie, wunderbar. Und auch dein Instagram-Account, den werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und gibt es schon sowas wie eine Warteliste oder so für den Kurs?
Genau. Ja, das habe ich schon.
Den Link packen wir auch dann in die Show, dass ihr euch da eintragen könnt, für alle, die gerade schwanger sind und zuhören oder es vielleicht jemand schenken möchten, der gerade schwanger ist oder die gerade schwanger ist.
Ja.
Genau. Melanie, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war ein ganz bereicherndes Gespräch und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Oh, dein Podcast, den darfst du doch noch vorstellen, Melanie, der ist so wertvoll.
Genau, genau. Beim Mama Talk Podcast könnt ihr auch gerne reinhören. Das ist jetzt nicht nur das Geburtsthema, was ich da bespreche, sondern auch ganz viele Mama-Alltagsthemen. Martina war zum Beispiel auch zu Gast.
Ja, zum Thema Wut. Die Folge kommt bald.
Genau, genau. Also hört da auch gerne rein. Mir ist ja auch gleichberechtigte Elternschaft so ein Anliegen oder auch Feminismus. Denn auch das Thema mit der gewaltfreien Geburt, das ist für mich ganz, ganz stark verknüpft mit dem Thema Feminismus. Das sind halt immer so Schlagwörter, da können so viele nicht was mit anfangen oder finden das vielleicht abschreckend, aber ja, das ist es, was es im Kern beschreibt.
Ja, der Podcast ist wirklich ganz wundervoll, wenn Melanie auch immer so persönlich und ehrlich aus ihrem Leben berichtet, ganz authentisch. Also hört da gerne mal rein. Melanie, tausend Dank, dass du da warst und wir sehen uns bestimmt bald mal wieder.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao.
Am Mittwoch, den 16. Juli, findet wieder das Webinar für 0 Euro zum Thema für Erziehung ohne Strafen einstehen statt. Du kannst dir jetzt einen der begrenzten Plätze sichern und im Webinar lernen, wie du dich und vor allem auch dein Kind schützen kannst, wenn andere Menschen übergriffig sind oder die bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung verurteilen. Ich freue mich riesig auf dich. Du wirst viele Strategien und Formulierungshilfen an die Hand bekommen. Trag dich einfach über den Link in den Shownotes ein.